der Wolpertinger. Podcast über Ökologie und Politik.
Guten Morgen, Felix. Heute mal in aller Frühe unsere Aufnahme. Wie geht's dir?
Morgen, Jan. Ganz gut, ja. Ein bisschen müde, muss ich zugeben. Bin jetzt ein bisschen hergehetzt, damit diese Aufnahme jetzt in dieser Zeit stattfinden kann.
Ja, ich auch total. Wir hatten einen Logistik-Fail und deswegen war das Fahrrad heute nicht da, mit dem ich unsere Tochter in den Kindergarten fahre. Und jetzt sind wir mit dem Laufrad in den Kindergarten gefahren. Ging aber auch gut. Aber ich habe eine Frage an dich, Felix.
Ja, hau raus.
Kannst du dich erinnern, was deine erste politische Aktivität war? Erste Demonstration, Schülervertretung?
Schülervertretung habe ich nie gemacht. Ich glaube, meine erste Demonstration, wenn ich mich nicht komplett irre, war mit so 16 rum war eine Antifa-Demonstration in Finsterwalde in Brandenburg.
Finsterwalde, ja. Das klingt, als bräuchte man da Antifa-Demonstrationen.
Ich glaube, bräuchte man tatsächlich immer noch. Ich war da lange nicht mehr, aber das war tatsächlich, glaube ich, meine erste Demonstration. Weißt du deine noch? Oder deine erste politische Aktion?
Als Grundschüler war, gab es irgendwelche Lehrerdemonstrationen in Hessen wegen irgendeiner Reform, und dann haben quasi meine Eltern als Elternvertreter mit meiner Grundschullehrerin, die sowieso ganz cool war, Shoutout an Frau Jansen, demonstriert, und irgendwie da war ich mit. Also das war so die erste. Aber der erste legit, was ich selbst gemacht habe, waren die Bildungsstreiks in Hessen gegen Studiengebühren. Ich habe erstmal schön meine Privilegien verteidigt als Oberstufenschüler. Aber
vollkommen okay.
Ich frage, weil der Gast, den wir heute haben, ich weiß nicht, ob es die erste war, aber eine der ersten politischen Aktivitäten von ihr ist einfach, eine weltweite Klimabewegung mit an den Start zu bringen. Ich bin super glücklich. Wir haben heute Helena Marschall von den Fridays for Future als Gast.
Das ist komplett richtig, und ich freue mich auch, dass es geklappt hat. War ja ein bisschen schwer zusammenzukommen am Anfang mit dem Termin, wo wir alle drei Zeit haben. Sind wir mal so transparent.
Ja, die sind halt mega beschäftigt, diese jungen Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Das ist so krass beeindruckend.
Aber ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, weil es ist ja wirklich eine sehr spannende Person, auch mit einer sehr spannenden Sache, die ihm geht ist, und das ist auch sehr für mich auch inspirierend und einfach mal wirklich gut zu sehen oder mit diesen Leuten so direkt zu reden, wie die es machen, warum die das machen und was da alles hintersteckt.
Ja, hat auch mega Ansichten. Also ein tolles Gespräch, könnt ihr euch drauf freuen. Aber bevor unsere spannenden Gäste reden, ist es Regel in diesem Podcast, dass erstmal die langweiligen Hosts sich gegenseitig Fragen stellen. Und damit fange ich direkt an. Felix, dieser Tage brauche ich viel Eiscreme, um psychisch zu überleben. Was heitert dich auf?
Was heitert mich auf? Mich heitert tatsächlich wahrscheinlich einfach mal auf, abends auf der Couch oder am Bett zu liegen und so eine klischee-mäßig YouTube anzumachen und eine Fail-Compilation anzumachen. Einfach zu sehen, wie andere Menschen genauso derb aufs Maul fallen, wie ich, sprichwörtlich sozusagen.
Du bist doch einer, der früher die Funny-Home-Videos geguckt hat.
Nee, das war mir immer zu cringy, aber okay. Bei Fail-Compilation, das trifft mich. Das ist genau mein Humor, das ist diese Schadenfreude wahrscheinlich, die uns so sehr vom Affen unterscheidet. Meine erste Frage an dich. Jan, was ist das schlechteste Weihnachtsgeschenk, was du je bekommen hast?
Das kann ich beantworten. Ein Navigationsgerät. Und zwar vor irgendwie 2-3 Jahren, also als es schon seit vielen Jahren sehr gute Smartphones gab, und dann musste jemand mir ein teures Navigationsgerät fürs Auto kaufen und war halt echt eine Investition und echt die Überzeugung, dass das was Tolles für mich ist, und ich habe so ausgepackt und waren nicht so viel warme Gefühle in dem Moment. War echt schwierig, war auch echt unangenehm. Also ist ja, war auch voll lieb gemeint, also keine Vorwürfe oder so, aber ist halt irgendwie technologisch total überholt. Okay, gut, das war einfach. Welches Buch hast du zuletzt abgebrochen?
Zuletzt abgebrochen, oh Gott, welches Buch habe ich zuletzt abgebrochen? Ich glaube, das war, Herfried Münkler mit der 30-jährige Krieg. Das hatte ich mir vor 2 Jahren, als es halt sozusagen ja wieder 400 Jahre her war, mal gekauft, hab's dann angefangen. Aber das ist halt schon ein sehr dickes Buch. Also es ist nicht am Interesse gescheitert oder am Schreibstil, weil der Münkler schreibt sehr gut. Aber irgendwann war es dann doch sehr viele Namen und sehr viele Connections und sehr viel Komplexität, und dann haben andere Bücher mich eher angelächelt.
Ah ja, ich mit dem kämpfe ich ja auch schon seit 2 Jahren. Also ich habe es noch nicht mal gekauft, aber die Kaufentscheidung ist immer so, ich will immer zugreifen, aber es ist auch sehr teuer, weil es sehr dick ist. Deswegen habe ich bisher noch nicht den angetreten.
Ich habe das damals direkt, als es rauskam und so weiter, mich dafür begeistert und es rausgeholt. Habe auch die erste Hälfte grob gelesen.
Okay.
Die andere Hälfte kommt bestimmt irgendwann auch nochmal. So, lieber Jan, Welchen Filmklassiker, den jeder sehen sollte, hast du noch nicht gesehen?
Oh, das sind ganz viele. Ich bin der schlechteste Cineast der Welt. Fuck, welchen habe ich denn nicht gesehen?
Na?
Breakfast Komm. Club. Ich habe keine Ahnung, worum es im Film geht. Aber auf Social Media ist er irgendwie wichtig. Ich glaube, ich muss ihn irgendwann mal sehen. Okay, Felix, was möchtest du dir gerne abgewöhnen?
Das Prokrastinieren? So klischeebehaft das wahrscheinlich auch das ist, es ist halt wahrscheinlich das, was am meisten mich selbst nervt, wenn man halt dann doch eine Deadline hat und dann doch wieder nur bis 2-3 Tage vorher wartet, um dann doch was mehr oder weniger in einer Hauruck-Aktion zu stemmen. Das Prokrastinieren.
Seit wir Kinder haben, bin ich davon Fan, weil ich habe gelernt aus Erziehungsratgebern, Kinder müssen sich langweilen, weil dann das Hirn umbaut und Eindrücke verarbeitet. Und ich bilde mir einfach ein, das ist bei Erwachsenen auch so und ich muss abends Computerspiel spielen und Podcasts hören, damit mein Hirn mein aufregendes Leben verarbeiten kann. Geht viel besser, seitdem ich mir das einrede.
Ja gut, das ist, ja, dann nicht prokrastinieren, dann nehme ich das zurück, dann, prokrastinieren, okay. Es ist prokrastinieren. Und meine letzte Frage heute ist, was ist etwas, worauf du besonders stolz warst, als du in der Schule warst?
Dass ich mit allen einigermaßen gut ausgekommen bin. Ich hatte nie irgendwie so richtig so Feinde oder so und fand das immer wichtig, mit allen nachzuvollziehen und bin auch einer, der schlecht anderen Menschen böse sein kann. Also selbst wenn ihr irgendwie scheiße zu mir seid, habe ich dann irgendwie immer noch das Bedürfnis, mich mit euch zu verstehen oder sowas. Das war, ja. Das fand ich gut.
Finde ich auch. Gute Eigenschaft.
Apropos gute Eigenschaft, sehr viele gute Eigenschaften hat Helena Marschall und welche das genau sind, das hört ihr jetzt in dem Gespräch nach dem Jingle. Viel Spaß dabei. Es ist gut, dass wir an einem Donnerstag aufnehmen, denn freitags streikt Helena Marschall. Die Sprecherin von Fridays for Future ist nicht nur Klimaaktivistin der ersten Stunde, sondern intersektionale Aktivistin. Für Flüchtlinge und Feminismus macht sie genauso Lärm wie für das Klima und zuletzt hat sie sich für BusfahrerInnen stark gemacht. Busse? Fahren die nicht alle klimafeindliche Stinkediesel? Wie kam es denn zu diesem Zusammenschluss?
ja, das ist eine richtig coole Kampagne, die wir gerade machen. Weil die Klimakrise oder der Kampf gegen die Klimakrise ist ja nicht ein Kampf, um das Klima zu schützen. Das ist mir eigentlich in dem Sinne egal, sondern es geht ja darum, eine möglichst lebenswerte Zukunft für alle Menschen zu schaffen. Und da fällt ja ganz oft der Begriff Klimagerechtigkeit. Es geht eben darum, gerechte Umbau zu schaffen. Und da ist eben der ÖPNV und auch die Busse eben essentiell, um die Verkehrswende und um Mobilitätswende zu schaffen. Und die schaffen wir halt auch nur, wenn die Menschen in dem Bereich auch gerecht entlohnt werden. Und da ist die Situation tatsächlich gerade absolut katastrophal im ÖPNV. Also Busfahrerinnen habe ich gesprochen, die da irgendwie viel länger arbeiten, als sie eigentlich wollen oder keine Zeit haben, in ihren Arbeitstag auf Toilette zu gehen und so weiter. Und da ist das natürlich ein Kampf, der oder ein Ziel, was wir eigentlich total gemeinsam haben, weil es geht darum, klarzumachen, dass grüne Jobs eben Jobs der Zukunft sind und dass CO2-arme Jobs auch gerecht entlohnt werden und so weiter. Genau, deswegen arbeiten wir da ganz viel zusammen und haben auch Forderungen aufgestellt zur Verkehrswende und so weiter.
Da möchte ich direkt mal fragen, wie sind denn dir die Busfahrerinnen und Busfahrer entgegengetreten oder euch generell als Vertreter von Fridays for Future vielleicht? Also wie ist da das Bild, was die Leute von euch haben?
Ja, also da sind die Gespräche, die ich führen darf, bin ich super dankbar, weil sonst steige ich hinten im Bus ein, mache da mein Zeug und irgendwie arbeite oder lese und steige dann wieder aus. Schaue eigentlich gar nicht vorne vorbei. Und es ist so cool, dass wir eben jetzt diese Gespräche führen können und ich da auch mal mit Menschen mit einer Bubble, sage ich mal, sprechen kann, mit der ich sonst noch nicht im Gespräch bin. Und da sind teilweise natürlich Gespräche, wo BusfahrerInnen irgendwie oder auch StraßenbahnfahrerInnen überrascht sind, dass wir uns für sie interessieren und ob wir nicht nur alle so die privilegierten Kids sind da. Aber wir hatten auch richtig viel Unterhaltung, wo es einfach super auch klar war von deren Seite aus, warum wir eigentlich zusammen auf der Straße stehen und warum sich das so sehr lohnt, sich zusammenzutun. Und ganz viele Gespräche auch, wo es einfach wie so oft ganz viel Unterstützung auch von deren Seite aus kam.
Der Kontakt kam ja über die Gewerkschaft Verdi, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie kann man sich denn die Zusammenarbeit vorstellen? Ich habe gesehen, dass Frank Psierske, der Verdi-Chef, der hat ja auch sehr früh sich sehr stark mit den Fridays for Future solidarisiert und auch mit zum Klimastreiken quasi aufgerufen. Kam der von sich aus auf euch einfach zu oder wie kam Klimabewegung und Gewerkschaft zusammen?
Das kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen, weil dieser Kontakt eben nicht mit mir oder durch mich initiiert wurde, sondern dass diese Gespräche laufen schon über ein Jahr. Also wir sind auch da mit anderen Gewerkschaften in der Vergangenheit in Kontakt gewesen, aber mit Verdi ist jetzt eben diese Kampagne am Start und da haben wir auch oft irgendwie Gespräche eben mit Vorstandsmitgliedern von Verdi und auch irgendwie den Menschen aus der Verkehrsabteilung und so weiter, weil der Aufhängepunkt jetzt von dieser Kampagne ist ja die Tarifverhandlungen, die jetzt in den nächsten Monaten stattfinden. Da geht es darum, dass alle Verträge für alle Mitarbeiter, also alle Beschäftigten in den kommunalen Verkehrsbetrieben, also alles, was quasi so Stadtwerke und so weiter ist, auf einmal neu verhandelt werden sollen. Ob das klappt, ist noch so ein bisschen, steht noch nicht ganz fest, aber das wären dann quasi über 80.000 Mitarbeitende aus ganz Deutschland, für die auf einmal verhandelt werden würde. Und das so ziemlich historisch in der Form, weil normalerweise muss das quasi für jeden kommunalen Betrieb einzeln verhandelt werden. Und diese Tarifkampagne ist quasi, weil es eben darum geht, wie werden diese Jobs, die auch so oft als systemrelevant beklatscht wurden in den vergangenen Monaten, was sind da eigentlich die Arbeitsbedingungen, wie werden die bezahlt und was hat das zu tun mit der Mobilitätswende und der Verkehrswende, die wir durchführen müssen, ist irgendwie so ein ganz cooler Aufhänger, an der auch Verdi quasi parallel zu ihrer Tarifkampagne, die ja irgendwie durch Streikrecht und so nicht politisch sein darf, aber können ja parallel dazu auch als zivilgesellschaftlicher Akteur zusammen mit uns eben auch eine politische Kampagne dazu fahren.
Vielleicht ein bisschen polemisch gefragt, aber glaubst du, dass die ganze Corona-Situation der Sache, also eurer Sache generell, eher geholfen oder eher geschadet hat? Also haben die Leute vielleicht eher ein Verständnis jetzt dafür gekriegt oder haben sie sich auf andere Sachen konzentriert?
Also ich finde es schwierig, die Corona-Pandemie in irgendeiner Art, sag ich mal, zu deuten. Lange nicht als was Positives, einfach weil so viele Menschen jetzt leiden mussten und irgendwie ihre Arbeit verloren haben oder ihr irgendwie Job oder was auch immer, also ganz oder ihr Leben oder ihre Familienmitglieder. Ich glaube, natürlich hat das uns in dem Sinne ganz viel Zeit genommen, weil wir jetzt monatelang eben über Corona gesprochen haben und das die absolute politische Priorität war, was ja auch so sinnvoll ist, wenn wir in einer Pandemie stecken. Aber zum Beispiel auf Bundesebene mehrere Monate lang alle Klimagesetze erstmal überhaupt nicht besprochen werden durften. Und das ist natürlich nicht eine wirklich tragbare Situation, weil wir sind eben in der außerordentlichen Lage, wo wir eben mehrere große gesellschaftliche Krisen auf einmal bekämpfen müssen und besprechen müssen. Und das war ja auch schon vor Corona so. Da hatten wir auch eine soziale Krise und wir hatten auch schon eine Krise mit Rassismus vor Corona, die wir eigentlich auch gleichzeitig bekämpfen müssen. Und ich glaube aber auch, dass Corona ganz vielen Menschen klar gemacht hat, wie angreifbar wir als Gesellschaft, als gesamtgesellschaftliches System eigentlich sind. Und wie viel schlimmer es verläuft, wenn man nicht investiert hat in die Resilienz seiner Gesundheitssysteme und seiner Sozialsysteme. Also wir haben einfach gesehen, wie es zum Beispiel in Deutschland durch Regelungen wie Kurzarbeit und durch die Resilienz unserer Gesundheitssysteme, die noch lange nicht ausreichen. Also wir haben ja gesehen, was jetzt Zustandspflege ist, aber eben dadurch, dass wir, sag ich mal, dass da besser gerüstet waren als andere Länder, wenn wir zum Beispiel in die USA schauen, dass es uns da besser gegangen ist. Und ich glaube, diesen Gedankenfluss erstmal zu sehen, okay, so etwas wie eine Pandemie oder auch eine Klimakrise kann kommen und das kann richtig viel kaputt machen in meinem Alltag und zu sehen, okay, wenn man sich da aber auch richtig, wenn man bestimmte Vorbereitungen trifft und bestimmte Investitionen in unsere Gesellschaft macht, dann kann es uns ja besser gehen. Und ich glaube, das hat tatsächlich ganz viel in den Köpfen von Menschen bewegt durch Corona.
Übersetze ich Resilienz richtig mit Widerstandsfähigkeit?
Ja, ich glaube, das könnte man auch so gut übersetzen, ja.
Okay, gut. Die Fridays for Future sind ja gerade gemessen an dem irren Erfolg, den die Bewegung jetzt schon hat, eine super, super kurzlebige Geschichte. Das hat ja vor weniger als 2 Jahren angefangen, wenn ich richtig gesehen habe. Ja, genau. Und wenn ich das richtig gelesen habe, warst du in Frankfurt, bist du da schon sehr früh dabei gewesen. Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie du dazu gekommen bist und wie das am Anfang war und sich dann entwickelt hat?
Ja, also ich habe in Frankfurt war ich tatsächlich auf der allerersten Fridays for Future Demo. Das war auch der erste Freitag, an dem es quasi koordiniert Streiks in Deutschland gab. Also es gab davor vereinzelt Sachen, glaube ich, in Köln und Nürnberg oder so. Aber das war so der erste Freitag, wo wir tatsächlich, glaube ich, in 14 Städten uns koordiniert haben. Und das war so ein bisschen Zufall, dass ich tatsächlich da direkt dabei war. Ich habe mir schon länger tatsächlich große Sorgen gemacht aufgrund der Klimakrise. Ich habe gesehen, wie der IPCC Special Report zu 1,5 Grad rauskam, wo quasi ganz klar aufgezeichnet wurde, okay, wir haben nur noch dieses verbleibende Emissionsbudget. Damals hat das noch für ungefähr 9,5 Jahre gereicht. Mittlerweile ist es natürlich deutlich weniger geworden und das stand da ganz klar auf schwarz-weiß und das wurde ja tatsächlich auch in Medien berichtet und das habe ich so gelesen und habe mir gedacht, okay, scheiße, was machen wir jetzt? Und habe mich aber so umgeschaut an den Zustand irgendwie der Klimabewegung und ohne da irgendjemand schlecht reden zu wollen, dachte ich mir so, okay, das wird nichts mehr und ich gehe jetzt einfach mal in die Schule und mache so mein Ding und bin privilegiert und lebe da mein Leben und versuche da nicht so drüber nachzudenken. Und das war natürlich nicht so der nice Zustand, sage ich mal. Genau, und dann hat aber Greta auf der Klimakonferenz in Katowice in Polen gesprochen und sich dahingestellt und die Regierungschefin angeklagt und gesagt, hey, so läuft das nicht. Und ich habe das irgendwie gesehen und dachte, okay, warte, hier traut sich ja doch noch jemand irgendwas zu sagen und was zu machen. Und genauso haben das so ganz viele andere Menschen in Deutschland gesehen, die so dieses gleiche Ungerechtigkeitsgefühl gespürt haben und auch so ein bisschen diese Entmächtigung gespürt haben. Und dann haben so ein paar Leute so eine WhatsApp-Gruppe gestartet, die hieß Fridays for Future Deutschland. Und das waren so 150 Leute. Und irgendjemand, den ich kannte und dachte irgendwie, ich wäre auch so ein bisschen öko drauf oder so und habe mich da halt reingefügt. Und dann, so hat das einfach angefangen. Also so ist Fridays for Future am Anfang gewachsen durch WhatsApp-Gruppen. Und dann haben wir gesagt, okay, sind hier andere Leute aus Frankfurt, lass mal noch eine Gruppe für Frankfurt machen. Und dann haben wir gesagt, okay, morgen ist Freitag, lass mal ein Treffen am Willy-Brandt-Platz. Und an diesem ersten Freitag kam am Ende, obwohl ich allen meinen Freunden das geschickt habe und in meinem ganzen Jahrgang das so beworben habe, gesagt, okay, wir machen jetzt Schulstreik. Alle so, hä? Wäre ich dafür bestraft? Dürfen wir das? Ist das jetzt eine Schulveranstaltung? Ich so, nee, ist so ein politischer Protest und niemand ist gekommen. Es war so eine Waldorf-Schulklasse und ich. Und es war so ein bisschen traurig, weil wir es auch als Sponti angemeldet haben und so ein bisschen nur durch die Innenstadt geirrt sind, irgendwie da bei Louis Vuitton vorbeigelaufen sind und da so ein paar Sprüche gerufen haben, aber auch niemand so richtig wusste, was sind jetzt eigentlich so Klimasprüche, die man auf so einer Demo ruft. Aber irgendwie, obwohl es so traurig war im Nachhinein, wenn man so darauf zurückblickt, hatte das richtig viel Power. Und wir haben so, in dieser WhatsApp-Gruppe kamen dann so Fotos aus allen anderen Städten. Und da standen irgendwie 500 Leute in Kiel und 150 Leute in Berlin. Und wir haben auch Fotos geschickt aus Frankfurt. Und es war so, okay, krass, so obwohl wir das erst vor 2 Tagen uns so zusammengetan haben, ist das jetzt schon in 15 Städten gewesen. Und richtig viele Leute geht's genauso wie uns. Und dann haben wir einfach am Ende nach 2 Stunden durch Frankfurt irgendwie gesagt, okay, nächste Woche machen wir das wieder, aber sagen es halt schon eine Woche vorher an und machen eine Route und schicken eine Pressemitteilung raus. Und dann waren wir eine Woche später schon 80 Leute und die Woche danach irgendwie 200. Und ich bin da irgendwie nicht mehr wieder rausgekommen und war dann irgendwie wirklich lange jeden Freitag immer in Frankfurt auf der Straße. Und irgendwann haben dann auch die Leute in meinem Jahrgang ein bisschen gecheckt, was ist eigentlich diese Klimakrise.
Direkt mal die Frage, gab es denn jemals irgendwelche Ärger mit der Schule deswegen? Für dich?
Also am Anfang haben sich ein paar Leute gewundert, so wo ist denn jetzt Helena? Wir haben doch gerade Matheunterricht. Aber ich habe das halt so durchgezogen und ich habe halt dann Fehlstunden, die unentschuldigt waren, die auf meinem Zeugnis standen. Und das hat in ein paar Fächern auch irgendwie mir 2, 3 Punkte von meiner Note gekostet. Aber Ärger in dem Sinne gab es eigentlich nie. Da war meine Schule relativ entspannt, muss ich sagen.
Ja, ich wollte erzählen, meine erfolgloseste Spontan-Demonstration, da waren wir zu zweit. Wir waren auch angemeldet bei der Polizei und wir waren 2 Menschen. Also es geht immer schlimmer. Aber du hattest diese WhatsApp-Gruppen erwähnt und das fand ich total abgefahren. Das habe ich nämlich in einem Interview mit Luisa Neubauer auch mal gelesen. Diese Fridays for Future, ihr organisiert euch ganz stark über WhatsApp-Gruppen, in denen teilweise hunderte Menschen drin sind, oder?
Ja.
Also erstmal, was sind das für Zahlen und funktioniert das? Wie funktioniert das? Offensichtlich funktioniert das, aber... Also, ich hatte noch nie eine WhatsApp-Gruppe mit mehr als 12 Menschen. Wie macht ihr das?
Also erstmal sind es maximal 276, weil mehr dürfen nicht in eine WhatsApp-Gruppe.
Eine random Zahl irgendwie.
Ja, und die letzte Person darf auch nur mit Link eintreten oder so. Ich weiß es auch nicht genau.
Und also, das ist ein Problem schon mal.
Erstmal würde ich niemandem empfehlen, eine politische Bewegung über WhatsApp zu organisieren, weil das super nervig ist. Aber gleichzeitig würde ich es vielleicht doch empfehlen, weil das einfach richtig gut geklappt hat am Anfang, weil man einfach alle Menschen, die man kannte, in diese Gruppen hinzugefügt hat, weil einfach jeder einzelne Mensch WhatsApp hat. Jeder hat das. Und das hat halt so direkt so eine universelle Zugehörigkeit geschaffen. Jeder, also es war ganz, ganz niedrigschwellig. Jeder konnte beitreten und alle Infos bekommen. Und das hat uns so wachsen lassen am Anfang. Wir haben einfach nur Gruppenlinks wir hatten dann so eine Kettennachricht mit 20 Städten. Hey, und haben das halt an alle rumgeschickt und hat gesagt, hey, treten die Gruppe bei, in welcher Stadt du wohnst. Und so arbeiten wir immer noch ganz viel. Also wir haben Gruppen, also jede Ortsgruppe hat Delegierte und Delegierte sind in Delegiertengruppen drin. Davon haben wir, glaube ich, 5. Und in Delegiertengruppen, die sind teilweise quasi auf Admin-Only gestellt. Das heißt, es gibt nur irgendwie 5, 6 Leute, die daran schreiben können. Das ist ein bisschen wie ein Info-Channel. Und da werden dann zum Beispiel abgestimmte Infos und sowas reingegeben. Und wir haben für jede bundesweite Arbeitsgruppe WhatsApp-Gruppen und Untergruppen und Nebengruppen und was auch immer. Und genau, und die meisten Ortsgruppen arbeiten entweder über WhatsApp oder über Telegram. Und so verbreiten wir Infos und genau. Aber wir arbeiten natürlich auch mit Telefonkonferenzen und Videokonferenzen und so weiter. Also das wird nicht alles im Chat geklärt.
Meine nächste Frage beruft sich ein bisschen auf ein Interview, was wir vorher schon mal in diesem Podcast hatten, mit dem Yannick Passaik vom Farm. Da geht es nämlich um Naturschutz und Rechtsextremismus und da haben wir auch darüber kurz geredet, dass ja gerade an der Anfangszeit von Fridays for Future oft rechtsradikale Gruppen, sei es die NPD oder die JN oder sowas, versucht haben, das so ein bisschen zu kapern oder so als sich da irgendwie so zu unterwandern. Hast du das irgendwie mitbekommen oder generell so menschenfeindliche Aussagen, sei es Überbevölkerung, was auch immer?
Ja, also wir hatten natürlich immer wieder Gruppen, die zum Beispiel mit ihren Flaggen, halt mit 5 Flaggen auf unsere Demos gekommen sind. Und wenn du halt nur eine Demo hast von 200 Leuten, dann sind das halt 5 Flaggen, formen direkt das Bild dieser Demo. Und wenn da Fotos von gemacht werden, ist das natürlich direkt ein Logo, das da herausstricht. Und deswegen ist in vielen Städten tatsächlich ein Flaggenverbot ausgesprochen worden auf den Demos. Also Flaggen in dem Sinne, dass keine Parteilogos, keine Organisationslogos und so weiter mehr auf unseren Demos gezeigt worden durften, weil wir damit teilweise echt gekämpft haben. Und das ist natürlich in verschiedenen Städten total anders gewesen. Also in Frankfurt hatten wir weniger Probleme, sage ich mal, mit rechten Gruppen. Aber es wurde an anderen Stellen, wurden auch Aktivistinnen von Fridays for Future massiv angefeindet und haben Drohungen bekommen und richtig nicht nette Kommentare auf Social Media und so weiter. Also das ist schon natürlich was, mit dem wir immer wieder zu kämpfen haben. Aber was sich mittlerweile haben die meisten dann einen ganz guten Umgang mit gefunden und wir haben das tatsächlich einfach weniger.
Ich glaube, die hartnäckigsten waren diese MLPD-Leute, oder? Die haben die sogar geklagt, um irgendwie ihre Flyer im Rahmen von Fridays for Future verteilen zu können oder sowas.
Das war immer wieder so eine Geschichte. Die haben auch am Sommer, unserem Sommerkongress irgendwie plötzlich einen Stand unangemeldet aufgebaut und so weiter. Also, ja, immer wieder. Also, das sind einfach so Erfahrungen, die haben immer wieder. Aber die sind jetzt mittlerweile, sag ich mal, für mich jetzt nicht mehr so relevant oder... Das ist halt was, wo man sich mal wieder mit beschäftigen muss und wieder mit umgehen muss, aber das hat am Anfang deutlich mehr Aufregung gebracht, einfach weil wir auch viel unerfahrener waren.
Okay, aber das ist quasi ein kleines nebensächliches Thema, hatte ich auch den Eindruck. Jetzt hast du so ein bisschen erklärt, wie du mit WhatsApp-Gruppen und als Schülerin dann auf die Demo gegangen bist und diese Demos wurden immer größer, das konnten wir ja alle sehen. Und aber dann habt ihr euch plötzlich mit Siemens angelegt. Wie kam das denn? Was machen denn Schülerinnen und Schüler, die für das Klima wollen, mit dem großen Traditionsindustriekonzern Siemens?
Naja, also es war nicht ganz plötzlich, muss man dazu sagen. Wir waren auch immer wieder, also auch im Jahr davor, tatsächlich auf Hauptversammlungen von verschiedenen Großkonzernen zusammen mit den kritischen Aktionären, die uns dann halt immer ein paar Aktien quasi gegeben haben im Rahmen dieser Veranstaltung. Und dann haben wir auch gesprochen, zum Beispiel bei verschiedenen Autokonzernen und RWE und so weiter. Und das war dann dieses Frühjahr, hat dann diese Sache mit Siemens begonnen und es war halt so, dass ich auf der Klimakonferenz in Madrid war und auch ein paar von uns da waren und wir uns da mit australischen Aktivistinnen auch ausgetauscht haben und die uns halt auch so ein bisschen erzählt haben, wie sie in Australien eben gegen diese Riesenmine von Adani kämpfen, die ja wahrscheinlich, also die mehr als, also die quasi selbst nochmal so viel CO2 ausstoßen würde, wie ganz Australien jetzt schon ausstößt und so weiter. Also so absolutes Katastrophen-Riesenprojekt. Und wir haben einfach so ein bisschen mit denen geredet, was können wir denn da tun? Und die haben direkt auch uns auf Siemens angesprochen, weil Siemens eben die Signalanlage für die Zugstrecke gebaut hat, oder bauen wollte für dieses Projekt. Und das ist in dem Sinne relativ essentiell gewesen, weil es nur so drei Firmen gibt, die diese Signalanlage bauen konnten. Und die anderen zwei Firmen schon gesagt haben, sie arbeiten mit dieser Adani-Firma nicht zusammen. Also hat das quasi Projekt ganz, ganz klar an Siemens gehängt und die konnten da quasi tatsächlich über die Ermöglichung dieser Zugstrecke oder nicht entscheiden, indem sie diesen Antrag angenommen haben oder abgelehnt haben. Und dann haben wir irgendwie ein paar Videos aufgenommen und ein bisschen mit denen getwittert und Joe Kaeser, der Chef von Siemens, war irgendwie da ganz schön angeeckt dadurch und ganz schön irritiert und wir haben dann eine E-Mail-Aktion gemacht und irgendwie über 80.000 E-Mails an den Siemens-Vorstand geschickt innerhalb weniger Tage und ganz viele Demos vor verschiedenen Siemens-Werken gemacht. Also ganz klar eben auch, es ging uns um diesen konkreten Fall, dass eben Siemens da diese Riesenmine ermöglicht, wo dann alle Kohle über das Great Barrier Reef transportiert wird nach Bangladesch, glaube ich, wo das dann verbrannt wird und die Luft verschmutzt und irgendwie da Wälder gerodet werden. Also absolutes Katastrophenprojekt, wo Siemens sich da beteiligt hat. Aber es ging auch darum, so ein bisschen aufzuzeigen, welche Verantwortung haben Konzerne im Rahmen der Klimakrise und welche Verantwortung haben auch Konzerne gegenüber meiner Generation. Genau, und dann habe ich tatsächlich dann auch bei der Hauptversammlung eine Rede gehalten und das hat auch irgendwie relativ viel Anklang wiedergefunden und Siemens hat da irgendwie dann plötzlich Luisa einen Aufsichtsratposten angeboten. Also das war eine ganz lustige Geschichte, die haben sich irgendwie da ganz schön aufgeregt über unsere Demos.
Aber hat es denn geklappt mit dieser Bahnanlage, diese Geschichte?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass Siemens dann diesen Vertrag auch unterschrieben hatte. Und für uns auch klar war, dass eben, wenn wir das Pariser Abkommen einhalten wollen und da, also wenn wir 1,5 Grad einhalten wollen, müssen eben 80% der bekannten Kohle- und Ölreserven unter der Erde bleiben, dann bedeutet das auch, dass Verträge wie die mit Adani wieder aufgekündigt werden müssen. Also da haben wir eigentlich keine andere Wahl. Und das haben wir auch immer so klar kommuniziert, aber Siemens war da super unwillig und hat irgendwie gesagt, wir haben jetzt einen Nachhaltigkeitsrat und so weiter und wir machen Klimaneutralität bis dann und dann und waren da gegenüber uns, haben ihre Rolle da sehr runtergespielt und haben quasi gesagt, dieses Projekt findet mit oder ohne uns statt und wir machen nur die Bahnanlage sicherer. Also in dem konkreten Sinn konnten wir natürlich dann leider keinen Erfolg feiern, aber ich glaube, dieses Exempel, was wir statuiert haben, also dass wir gesagt haben, hey, also für uns ist eigentlich niemand sicher und dass eben Konzerne in Angesicht dieser globalen Krise und in Angesicht der Lage, dass wir jetzt schon die Auswirkungen der Klimakrise weltweit sehen, dass wir jetzt schon sehen, wie Kipppunkte eben fast zum Greifen nah sind, eben auch Konzerne eine Riesenverantwortung tragen, eben auch da, wo Regierungen, die nicht handeln, Lücken lassen.
Ich finde das irre, wie strategisch ihr da immer vorgeht. Also, dass ihr dieses Kohleprojekt dann irgendwie da runter analysieren könnt auf, es gibt nur 3 Hersteller und diese Bahn ist irgendwie wichtig für das Ding, oder auch dann den Wechsel zur Busfahrerinnen-Fahrergewerkschaft. Solche strategisch-taktischen Entscheidungen, welcher Form werden die getroffen? Gibt's da Komplettversammlungen der Fridays for Future, oder sind das einfach autonome Gruppen, die einfach sagen, ah, wir machen jetzt mal Siemens, oder nein, wir machen mal Verdi, oder wie koordiniert sich sowas denn?
Also das hört sich auch so an, als wären wir immer so durchdacht. Tatsächlich ist das, also wie im Fall von Siemens, war da auch ganz viel Unterstützung durch andere Klimaorganisationen, die da auch schon weitreichende Recherchen zugemacht haben. Also ich denke zum Beispiel an Urgewalt, die eine weltweite Coal Exit List geschrieben haben und darüber ganz viel recherchiert haben, was sind eigentlich die Verbindungen von Konzernen und Banken und Finanzen mit solchen Projekten. Also wir stützen da uns auch ganz viel tatsächlich auch auf andere Akteure in der Klimabewegung, die uns da viel unterstützen und die da auch ganz viel selber zu arbeiten. Aber intern läuft das dann ungefähr so ab, dass es eine Gruppe gibt, die also eine wahrscheinlich oft in Kampagnenarbeitsgruppe, die sich sowas überlegen, und oft werden solche Konzepte dann auch bundesweit abgestimmt, eben durch die Delegierten der Ortsgruppen, und dann machen wir das. Aber in dem Sinne, also wir sind basisdemokratisch organisiert, das heißt, es braucht dann auch diesen Entscheid von allen Ortsgruppen, aber natürlich können auch Ortsgruppen selber Sachen machen, also wenn irgendeine Ortsgruppe ein Projekt anstößt und andere wollen mitmachen, dann geht das natürlich auch klar. Und wir sind auch relativ schnell noch unterwegs, das heißt, diese Siemens-Kampagne ist wir haben innerhalb irgendwie 6 Tage eben 25 Demos angemeldet gekriegt in allen Städten, also diese Abstimmungen auch bundesweit laufen relativ schnell, vor allem wenn wir uns irgendwie andere politische Organisationen oder sowas anschauen, sind wir da ziemlich flexibel im Vergleich.
Moment, kurz, muss fassen. Genau. Also in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis gibt's viele, die das total bewundern. Fridays for Future, also irre coole Kids, was die alles können. Dann aber eine Frage, die oft gerade ältere Menschen im Gespräch, wo man draufkommt, so, okay, aber wie können wir das eigentlich unterstützen? Was können Menschen selbst machen, weil jetzt zum Beispiel, also in meinem Freundeskreis ist niemand Siemens-Aktionär. Die könnten jetzt nicht Druck irgendwie auf diese Geschichte machen. Und klar, es ist sinnvoll, freitags auf der Demonstration mitzulaufen, aber vom Demonstrieren allein wird das Klima auch nicht gerettet werden. Was sind denn so Maßnahmen, die die Otto-Normalbürgerin, der Otto-Normalbürger im eigenen kleinen, vermeintlich unbedeutenden Leben machen kann, um diese Klimarettung zu unterstützen?
Also ich glaube, gerade davon, dass wir nur normale Menschen sind, die eigentlich in dem Sinne nicht viel zu sagen haben, losgelöst haben, sind wir ja so stark. Also ich bin ja auch, also ich war 16, ich war planlos und bin trotzdem zu einer Fridays for Future Demo gegangen und habe die dann angefangen zu organisieren, und dann standen im März plötzlich irgendwie 10.000 Leute vor dem Römer. Und ich glaube, genau davon müssen wir uns lösen, und genau, wir müssen einfach, also ich bin immer wieder so krass inspiriert von der Wucht und der Power und der Kompetenz meiner Generation und von anderen jungen Menschen. Und ich sehe das aber auch immer wieder bei älteren Menschen, die sich irgendwie bei Parents for Future oder Grandparents for Future oder diesen ganzen For Future-Gruppen organisieren und uns unterstützen und auch irgendwie da krass Sachen leisten. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, uns so zu unterstützen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, immer wieder auch auf die lokale Politik zu schauen, welche Entscheidungen oder wie stimmt eigentlich mein Abgeordneter gerade ab oder meine Abgeordnete, oder wie sieht das eigentlich mit der Stadtversammlung aus, was machen die gerade, oder sind die vielleicht finanziell auch im Kohlegeschäft verwickelt? Also ich glaube, lässt sich auf ganz vielen Ebenen ganz viel tun, und ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als eben diesen jetzt einfach loszulegen und zu schauen. Oder wir brauchen natürlich auch Leute, die ein politisches Amt einnehmen, die in den Institutionen auch für entsprechende Klimapolitik kämpfen, ob das auf kommunaler Ebene oder Landesebene ist. Und ich glaube, und da brauchen wir eigentlich jeden und jede. Und ich freue mich immer total, wenn ich Leute sehe, die einfach auch sich trauen, loszulegen.
Du hattest erwähnt, man soll prüfen, wie die eigene Kommune vielleicht in klimaschädlichen Technologien drin ist. Ich glaube, das haben viele Menschen überhaupt nicht auf dem Schirm. Wie hängen denn Stadtverwaltungen und Kommunen jetzt mit zum Beispiel Kohle zusammen? Ja. Magst du das ein bisschen ausführen?
Also da tatsächlich Korrektiv zusammen mit Fridays for Future, also verschiedenen Aktivisten Fridays for Future, eine sehr coole Studie gerade gemacht über die Kommunen und NRW, wo die abgefragt haben, wie die Beteiligungen aussehen in Kohlefirmen wie zum Beispiel RWE. Und es ist natürlich so, dass es wenig überraschend ist, dass wenn eine Kommune selbst Aktien hat und quasi Geld verdient dadurch, dass es RWE gut geht, dass diese Kommune nicht entsprechend konsequent für einen Kohleausstieg oder sowas einstehen wird. Und da ist es natürlich klar, dass eine Kommune nicht entsprechend konsequent für das Abschalten von Kohlekraftwerken streiten wird, wenn sie eben diese Kommune selbst Anteile an diesem Kohlekraftwerk hält. Also da fällt, glaube ich, das Stichwort Divestment, dass wir einfach schauen müssen, wo stecken wir unser Geld hin. Und das sehen wir auch bundesweit. Wir investieren in Deutschland über 57 Milliarden Euro pro Jahr in fossilen Subventionen. Das sind Verbrennermotoren, das ist die Autoindustrie, das ist die Kohleindustrie, das ist die Öl- und Gasindustrie. Und das ist Geld, das ist ja aktive Investitionen quasi gegen meine Generation und gegen unsere Zukunft. Und ich glaube, wenn wir schauen, wo können wir dieses Geld rausnehmen, weil wenn wir erstmal diese 57 Milliarden Euro da wegnehmen und in grüne Transformation und in Strukturwandel und in Mobilitätswende investieren, dann sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter.
Du sagst, wir investieren. Aber das ist ja vielen Leuten gar nicht klar. Die sagen, oh, ich habe ein Konto bei der Deutschen Bank und ich wohne in Dortmund, ich investiere doch nicht in Kohle. Magst du kurz mehr auf das Basic-Level runtergehen?
Ja.
Wie kommt auf diesem Weg Geld in Kohle?
Also ich bin jetzt hier natürlich kein Finanzexperte, aber es ist so, dass die Banken und also wie zum Beispiel, also da kann man sich sehr coole Recherchen von Urgewalt oder auch einfach online, wenn man sich schaut, irgendwie Bankökologie, Bewertung und so weiter, dass natürlich das Geld, das sitzt ja nicht einfach in der Bank. Das ist ja nicht so wie ein Schuhkarton, wo man seine Scheine drin legt und da passiert dann nichts, sondern die Bank, so funktioniert der Bank, das ist ja das Geschäftsmodell, dass Banken dieses Geld dann nehmen und irgendwo Anteile sich holen oder in Projekte investieren, um dadurch dann Geld zu verdienen und dadurch erzeugt ja die Bank für sich quasi so einen Mehrwert durch das Geld, was wir da hinterlegen. Das heißt, wenn ich mein Geld auf eine Bank einzahle, dann passiert da was mit. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch was, das ist ungefähr die einzige Konsumkritik, die ich akzeptabel finde, ist, welche Banken konsumieren wir? Wo stecken wir unser Geld hin? Und sollten wir vielleicht alle einen Bankwechsel durchführen, um klarzumachen, also ich zum Beispiel möchte nicht, dass mein Geld irgendwo für Rüstungskonzerne und Kohlekonzerne und in Adani gesteckt wird. Also das ist ja absolut inakzeptabel. Und ich glaube, dass ich, also auch deine Sparkasse Dortmund, wo auch immer, hat er eventuell dann Anteile an RWE.
Du hast gesagt, die einzige Konsumkritik, die du akzeptabel findest, das ist ja eine super Überleitung, weil das, habe ich den Eindruck, ist bei vielen klimabewegten Menschen so die erste Phase, ist erstmal sich unglaublich kritisch mit dem eigenen Konsum und dann auch ganz schnell mit dem Konsum von allen anderen auseinandersetzen. Das siehst du eher kritisch, höre ich daraus.
Ja, also ich habe die Phase nicht durchgemacht, muss ich sagen. Ich finde das einfach, diesen Narrativ, der ist unglaublich schädlich. Also der Narrativ, dass die Klimakatastrophe nicht die Schuld ist von riesen fossilen Konzernen und nicht die Schuld ist von fehlgeleiteter Klimapolitik, sondern irgendwie die Schuld ist von dem normalen Menschen, der sich irgendwie nicht den Bio-Supermarkt leisten kann oder der eben, weil es im Supermarkt nur Plastiktüten gibt, seine Plastiktüte dann nimmt oder was auch immer. Oder eben, weil Fleisch billig ist, Fleisch isst und nicht Falafel und da eben Milch in seinen Kaffee nimmt und nicht Hafermilch, weil es dafür einen 50 Cent Aufpreis gibt im Coffeeshop oder was auch immer. Also das ist ja angesichts davon, dass 100 große Konzerne 71% der Emissionen ausmachen weltweit, ist das ja auch im Verhältnis absolut klein zu reden, was ich mit meinem eigenen Konsum irgendwie ändern kann. Und diesen Narrativ, der zum Beispiel der Begriff Carbon Footprint, der stammt ja von Firmen wie Shell, fossilen Firmen, die davon ablenken wollten, was machen sie, und den Fokus lenken wollten auf, was macht der normale Verbraucher. Und das ist ja auch einfach von angesichts der großen, großen Veränderungen, die wir treffen müssen, ist ja einfach das utopisch zu denken, dass diese Veränderungen alle von einzelnen Menschen getroffen werden, die sich das jetzt umüberlegen. Und ich glaube, das ist utopisch zu denken, dass diese Änderung zum Beispiel in, wo stecken wir unser Geld hin oder wie wird unser Strom hergestellt, die wird ja nicht dadurch getroffen, dass ich als Normalverbraucher irgendwie jetzt Tupperware immer mitbringe, wenn ich Takeout nehme, sondern die wird dadurch verändert, dass wir irgendwie politisch und systemisch angehen, wie eben diese Produkte und Energie zum Beispiel zustande kommen.
Daraus höre ich jetzt, ich will jetzt keine Worte in den Mund legen, dass es halt auch, dass Umweltschutz und Systemkritik auch auf jeden Fall zusammenhängen. Kurzes Ja, nein, ich will jetzt nicht in den Mund legen.
Systemkritik ist ja super schwammig, jeder ist systemkritisch, mach das mal präziser.
Deswegen wollte ich weitergehen. Was sagst du denn, es gibt ja jetzt, in letzter Zeit ist es höher gekommen, gerade wo es jetzt oft heißt, dass die nächste Regierung die Union, die Grünen sein wird, dass es diesen Grünkapitalismus geben kann oder geben soll, diese strange, konservativ-bürgerliche Form des.
Also ich finde es sinnvoll, einfach mal die Frage zu stellen, können wir unendlich wachsen in einem System und mit einer Erde, die einfach endliche Ressourcen hat? Und ich glaube, die Frage beantwortet sich in dem Sinne von selber. Und ich glaube, wir müssen auch darüber sprechen, wie sieht die Wirtschaft aus der Zukunft und wie bauen wir auch eine Ökonomie, die nicht eben ein paar Menschen, die auch noch unsere Umwelt ausbeuten, was bringt, sondern eben uns allen. Aber gleichzeitig finde ich es schwierig, dort anzufangen, weil ich glaube, dass wir, und das auch wissenschaftlich ist so, dass wenn wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen, dass wir einfach jetzt gerade ganz, ganz schnell Emissionen senken müssen. Und dass wir dass es sinnvoll wäre, da vielleicht auch mal ein bisschen diesen Wachstumsdrang zu missachten und zu schauen, okay, können wir überhaupt gerade jetzt dieses Jahr so schnell Emissionen senken, wenn wir so sehr auf diesen Wachstum fixiert sind, finde ich eine sinnvolle Fragestellung. Aber letztendlich, so wichtig ich es auch finde, darüber zu reden, wie können wir überhaupt mit dieser Form des Kapitalismus weiterleben und können wir mit diesem Wirtschaftssystem so weiterleben, glaube ich, dass diese, diese Form der Gespräche sind manchmal so ein bisschen wenig konkret und es geht dann oft wenig darum, was können wir jetzt tun und wie sieht das jetzt aus?
Ja, seid ihr ja in guter Gesellschaft. Karl Marx wird ja auch immer vorgeworfen, dass er zwar die Misere des Kapitalismus über 1000 Seiten beschreiben konnte, aber wie jetzt irgendwie seine Lösung und die Utopie aussehen soll, da hat er sich ja sehr drüber ausgeschwiegen. Aber dann bleiben wir auch bei der jetzigen Misere. Was müssen wir denn jetzt tun? Was ist der nächste Schritt, um irgendwie dieses 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen?
Also wir haben ja da mal so ein paar Forderungen aufgestellt als Fridays for Future. Das wäre erstens das Ende aller fossilen Subventionen, also das, was ich vorhin angesprochen habe, diese 57 Milliarden Euro pro Jahr, das ist natürlich nur von bundesweiter Seite aus, also das erstmal nicht von Banken und Kommunen und so weiter. Wir haben gefordert, dass wir eine CO2-Steuer brauchen, die hoch einsteigt und schnell auf 180 Euro pro Tonne CO2 steigt. Das ist nämlich der Preis, der eine Tonne CO2, die wir jetzt ausstoßen, eine Generation später kosten wird, an Klimafolgeschäden und so weiter. Und das bedeutet erstmal, dass Konzerne, die jetzt sich leisten können, unsere Umwelt zu verschmutzen und auszubeuten, dafür dann aber auch einen Preis zahlen müssen. Und dass es sich vielleicht dann finanziell gar nicht mehr lohnt, so viel CO2 auszustoßen, weil das eben dann auch einen Preis bekommt. Weitere haben wir gefordert, ein Kohleausstieg 2030. Das ist natürlich jetzt für 2038 beschlossen. Da muss man natürlich schauen, wie kann man das irgendwie verändern, diese Entscheidung. Und wie kann man, wenn man das nicht rückgängig machen kann über ein Gesetz, wie kann man damit durch zum Beispiel Methoden wie eine CO2-Steuer und sowas vielleicht einfach Kohle unwirtschaftlich machen. Oder also ist sie eigentlich schon, wenn man diese Subvention zum Beispiel wegnimmt. Dann haben wir gefordert tatsächlich, dass man 2019 schon ein Viertel der Kohlekraftwerke abschalten hätte können, weil wir die nicht brauchen, weil wir diesen Strom mehr haben, als wir eigentlich brauchen. Dann haben wir gefordert, dass wir CO2-neutral bis 2035 sein müssen und dementsprechend 100% erneuerbare Energien bis 2030 brauchen. Und das sind jetzt nicht so Forderungen, die wir uns einfach so aus der Luft gegriffen haben, sondern die sind alle zusammen in Zusammenarbeit mit WissenschaftlerInnen und mit wissenschaftlichen Studien und so weiter entstanden, dass wir sehen, dass wir auch als reiches europäisches Land eben auch nochmal früher Klimaneutralität erreichen müssen als der weltweite Durchschnitt, eben weil wir uns das leisten können. Und weil wir auch historisch so unglaublich viel der Klimakrise beigetragen haben. Also ich finde immer noch, irgendwie ist dieser Mythos oder diese Stimmung in der Bevölkerung präsent, dass Deutschland, weil wir irgendwie alle Jutebeutel benutzen oder so, ja gar nicht so schlimm wäre. Wenn wir uns aber historisch die Emissionen anschauen, sind wir der viertgrößte historische Emittent von CO2. Und ich finde, das ist überhaupt nicht zu vernachlässigen. Und auch wenn wir uns jetzt die Pro-Kopf-Emissionen anschauen, ist Deutschland da ziemlich weit oben. Und wenn wir vielleicht anfangen würden, nicht nur die Emissionen, die tatsächlich in Deutschland entstehen, sondern auch noch die Emissionen, die durch deutsche Fabriken im Ausland entstehen, mitzuzählen, dann ist unser Beitrag auf jeden Fall überhaupt nicht zu vernachlässigen, ganz abzusehen von der Vorbildfunktion, die Deutschland hat.
Gehen wir jetzt mal davon aus, vielleicht etwas unrealistisch gesprochen, aber sehr optimistisch. Wir schaffen es, dieses Problem irgendwie in den Griff zu bekommen. Wir schaffen es, den Klimawandel vielleicht nicht aufzuhalten, aber einzudämmen. Wie sieht denn für dich persönlich eine utopische, eine positive Gesellschaft in der Zukunft aus? Ja. Also, wie kann es denn aussehen?
Ja, also ich freue mich einfach so sehr darauf, wenn jedes Gebäude Solarzellen auf dem Dach hat, wenn wir aufhören, Dörfer abzubaggern, irgendwie um Kohle zu erhalten, wenn wir diese riesen Löcher, diese Tagebau umbauen können und da irgendwie begrünen können und Solarflächen da aufstellen können. Also da gibt es ja Konzepte, die sind richtig cool. Und ich finde es so krass, daran zu denken, wie unsere Städte aussehen könnten, wenn wir tatsächlich auf grüne Mobilität setzen. Ich fahre jetzt schon so gerne die autofreie Friedrichstraße entlang, wenn man darüber denkt, wie kann eigentlich eine gesamte Stadt aussehen, wenn wir nur noch auf Bus und Bahn und Fahrrad setzen, eben da, wo es keine Autos braucht. Und ich finde es so cool, darüber nachzudenken, irgendwie, wie überall Dachbegrünung ist und wie wir bessere Luft haben, wie irgendwie wir, also ich habe tatsächlich Asthma, wie ich kein Asthma bekommen muss in Städten oder an viel befahrenen Straßen. Und ich finde es einfach so cool nachzudenken, wie wir eine vielleicht solidarische Gesellschaft dadurch bauen können und wie wir effizientere Gebäude haben können und irgendwie Jobs, die nicht nur für die nächsten 5 bis 10 Jahre gesichert sind, sondern tatsächlich irgendwie einen Beitrag leisten für die Gesellschaft und wo es klar ist, das ist ein Sektor und das ist eine Branche, die wir so noch lange brauchen werden, eben weil sie zukunftsfähig ist.
Ganz kurz, ich mache ab und zu Umweltbildungsworkshops und wir hatten letztens einen zum Thema Klimagerechtigkeit mit einer 15 jungen Leuten. Und ich habe auch so eine Frage nach Utopien gestellt und ich finde es super spannend und auch super interessant, dass halt, ich sage jetzt ganz blöd, deine Generation, also wir sind ja grob eine Generation, wir sind jetzt ja auch keine 50 Jahre auseinander, aber so junge Leute, so um die 20 plus minus ein paar Jahre, deren Utopien ist ja nichts Unrealistisches, so eine Begrünung von Häuserfassaden oder ich möchte ungern ersticken an der Straße, das ist ja halt keine wirkliche Utopie. Finde ich total super, dass es eigentlich doch pragmatisch gedacht ist und einfach nur so, es ist doch machbar, Leute.
Ja, aber ich denke, ich meine, dazu muss man eigentlich auch noch dazu sagen, gehört auch, dass wir dass wir die Menschenrechte auch an europäischen Außengrenzen verteidigen. Also wir sehen es ja gerade, Moria ist vorgestern abgebrannt. Dieser Umgang mit Menschen, die eben dazu gezwungen wurden, ihre Heimat verlassen, auch teilweise eben durch die Auswirkungen der Klimakrise, die wir durch unsere fossile Wirtschaft hier in Deutschland erzeugt haben. Dieser Umgang mit diesen Menschen ist absolut eben unmenschlich. Und ich glaube, darüber müssen wir eigentlich auch sprechen, wenn wir eben über Klimagerechtigkeit sprechen. Dass eben die Menschen, die nicht alle wegen Klima, aber dass wir Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, die einen harten Weg hinter sich hatten, die jetzt hier an unserer europäischen Außengrenze sitzen, dass wir da ganz klar einen menschlichen und einen solidarischen Umgang finden und dass wir diese Menschen nicht irgendwie in Camps zusammenschotten, die für viel weniger gemacht sind, und dass wir zum Beispiel die Kommunen in Deutschland, die bereit sind, Leute aufzunehmen, das auch dann zulassen und dass wir uns darauf vorbereiten, weil letztendlich ist es ja so, dass auch wenn wir 1,5 Grad einhalten, dass ganz viele Menschen im globalen Süden trotzdem starke Auswirkungen aufgrund der Klimakrise spüren werden. Und dass trotzdem, ich meine auch jetzt schon, jedes Jahr, ich glaube 20 Millionen laut Oxfam, sich ihre Heimat verlassen müssen aufgrund der Klimakrise. Und dass wir uns bewusst sind, dass das hauptsächlich aufgrund eben unsere Wirtschaftspraktiken in Europa eben so ist, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen aufgrund der Klimakrise, und dass das auch ganz klar eben unsere Verantwortung ist, dann zu schauen, wie können wir eine solidarische Aufnahme dieser Menschen schaffen.
Das ist ja generell an der Gruppe Fridays for Future auch im Vergleich zu vielen anderen Ökoaktivisten bemerkenswert, wie stark ihr andere soziale Kämpfe in das Klimathema mit einbezieht. Es gibt jetzt keine Möglichkeit, eine elegante Überleitung zu machen von diesem starken, wichtigen Plädoyer, gerade der Situation in Moria. Gut, dass wir darüber nochmal gesprochen haben. Es ist jetzt aktuell, wir strahlen die Folge ein bisschen später aus, aber sie wird auch dann noch aktuell und nicht gelöst sein, ist die Befürchtung. Trotzdem haben wir zum Abschluss eine Tradition in dem Podcast, weil wir nämlich ein Podcast über Ökologie und Politik sind. Und man kommt immer irgendwann in die Situation und sagt so, ach, die Welt ist auch einfach schlecht und verfahren, ja, und es ist alles doof und so. Und wir finden es aber ganz wichtig, auch immer daran zu erinnern, dass das Leben auch schön ist oder schön sein sollte und dass es viele Dinge gibt, für die es sich lohnt zu kämpfen. Und dafür haben wir den hedonistischen Fragenhagel eingerichtet. Das ist eine Schnellfragerunde, in der in kurzen, wichtigen Fragen, elementar wichtigen Fragen, wie zum Beispiel Hund oder Katze, du dich sehr schnell entscheiden musst und wir gemeinsam feststellen, was die besten Dinge sind, die es gibt.
Okay.
Jetzt ist der Felix gerade verschwunden. Der hatte heute schon mal Internetprobleme. Bei dir ist er auch eingefroren, ne?
Ja.
Ich höre euch, ich weiß, ob ihr mich hört.
Der kam auch schon mal wieder.
Als das war. Dann nicht.
Gut, dass wir schneiden. Ich brauche ihn auch, weil er die Musik für die Schnellfragerunde einspielen muss.
Okay.
Wir wollen mal, ich schreibe ihn mal parallel. Macht die Überleitung natürlich viel leichter.
Ah, ich glaube, er ist wieder da. Moment.
Ah, da ist er wieder. Sehr gut, cool. Du musst da ein bisschen schneiden, natürlich. Aber
ich weiß nicht, was heute hier los ist.
Ansonsten, wir haben ja getrennte Tonspuren. Also ich habe die Schnellfragerunde en Detail ausführlichst erklärt.
Sehr gut. Ich muss gerade mal gucken, weil aktuell spielt aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, was heute los ist, diese Drumspuren nur bei meinem Headset ab. Und ich weiß nicht, warum. Ihr hört das nicht, oder?
Nee, wir hören es nicht.
Gut, dann heute wahrscheinlich ohne Drums. Ich weiß nicht.
Okay, aber dann kannst du nicht mit den Fingern auf dem Schreibtisch uns ein Beat geben? Wir wollen einen Beat, sonst funktioniert es nicht, Felix. Du bist Schlagzeuger.
Ich glaube an dich.
Okay, ready? Okay, Helena, Hund oder Katze?
Hund.
Netflix-Serie oder Kinofilm?
Netflix.
Klassikkonzert oder Punkshow?
Punkshow.
Grillabend oder Sterne-Dinner?
Was war das zweite?
Sterne-Dinner, also so Michelin-Sterne, feines Restaurant.
Ah, ja, lieber Grillabend.
Krimi oder Sachbuch?
Sachbuch.
Weihnachten oder Ostern?
Weihnachten.
Videospiel oder Brettspiel?
Brettspiel.
Hast du einen Tipp? Welches?
Ich habe neulich Kingdom Builder gespielt. Das ist ganz groß in meiner Familie. Das ist ein richtig cooles Spiel.
Cool. Was ist dein Lieblingsgericht?
Mein Lieblingsgericht? Ramen-Nudeln mit geräucherten Pesto und Tomaten.
Okay, Lieblingsmusik?
Das hat ganz viel Fett Toni. Genau.
Lieblingslektüre?
Das ist eine richtig schwere Frage. Muss ich einen Buchtitel nennen, oder was?
Ja, oder auch ein Genre. Also du könntest auch sagen, am liebsten lese ich Zeitung oder am liebsten lese ich die Inhaltsangaben von Shampooflaschen oder so.
Okay, eher weniger. Ich lese gerade immer jeden Abend von Margrethe Stokowski die letzten Tage des Patriarchats. Das sind so alle ihre Kolumnen und das ist richtig cool, weil da kann man immer so eine lesen und dann ist man schon intelligenter.
Cool. Lieblingskinderserie?
Ich bin in England aufgewachsen als Kind und da haben wir immer ich weiß nicht genau, wie das heißt, irgendwie The Tracy Show oder so, ich weiß nicht mehr genau, aber es war lustig.
Ah, cool. Von den vier Teenage Mutant Ninja Hero Turtles ist welcher der beste?
Ich kenne die alle nicht. Ich wusste nicht, dass das eine Voraussetzung ist.
Okay, dann weiter. Bitte vervollständige die folgenden Sätze für dich. Die beste Süßigkeit ist?
Marzipankartoffeln.
Am besten kann ich mich aufheitern mit?
Einfach in der Runde alleine im WG-Zimmer tanzen.
Meine Lieblingszahnpasta ist?
Meridol.
Wenn ich überraschend 1 Million Euro erbe, dann?
Was mache ich damit? Bahncard 100 for life.
Hoffnung gibt mir?
Andere krasse, coole junge Menschen.
Okay, die NASA ruft an. Sie brauchen auf der Raumstation ISS ganz dringend eine junge Friday for Future Klimaaktivistin. Die wollen dich noch heute zum Astronautentraining nach Nevada holen, um dich dann ganz schnell auf die Raumstation zu fliegen, weil deine Expertise dringend gebraucht wird. Was packst du ein?
Mein Laptop?
Sorry. Okay, cool.
Es ist langweilig.
Das ist aber sehr vernünftig. Du hast es geschafft, Felix. Du kannst aufhören.
Also das fand
vielen,
ich ja
vielen Dank.
Impressive hier. Den Beat.
Das war sehr schön. Gut, dann haben wir noch eine letzte Frage. Dann bist du uns los. Und zwar bauen wir mit unserem Podcast eine Bibliothek auf. Nämlich die Fanfare Wolpertinger Bibliothek. Und die funktioniert so. Jeder Gast, der bei uns ist, empfiehlt ein Buch, von dem sie oder er der Meinung ist, das sollten möglichst viele Leute gelesen haben. Das kann was mit dem Thema zu tun haben, also das könnte ein Klimabuch sein, das kann aber auch ein Gedichtband sein, das kann auch ein Telefonbuch, ein Comic, ein Roman, einfach eins, wo du denkst, die Welt wäre besser, wenn mehr Menschen dieses Buch kaufen können. Wichtig ist, es muss irgendwie besorgbar sein, weil Felix und ich wollen die tatsächlich irgendwie besorgen und Menschen zum Ausleihen zur Verfügung stellen.
Okay.
Was wäre dein Beitrag?
Ich würde ein Buch empfehlen, was noch nicht rausgekommen ist. Das ist erst in so 2 Monaten erhältlich. Und ich habe es auch noch nicht selbst gelesen. Ich habe aber Ausschnitte bekommen. Und zwar heißt es All We Can Save. Und das sind, ich glaube, 60 weibliche Klimaaktivistinnen oder Menschen, also oder auch Wissenschaftlerinnen und so weiter, die Essays geschrieben haben über die Klimakrise und was das für sie bedeutet und was es aber für uns alle noch zu retten gibt. Und ich habe nur so 2 Ausschnitte lesen dürfen und ich bin richtig gehypt, weil ich auch ganz viele Frauen, die da geschrieben haben, sehr feiere. Und ich glaube, das wird ein sehr cooles Buch. Und ich bin mir so sicher, dass ich es einfach jetzt schon empfehle, obwohl ich es nicht gelesen habe.
Sehr gut, dann sag ich mal vielen Dank und bevor wir jetzt hier auf Air gehen, möchte ich nochmal sagen, das letzte Wort gebührt endlich wie immer dem Gast.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Wechselt gerne alle die Bank und kommt zum Klimastreik am 25. September in jeder Stadt, überall. Es wird richtig cool.
Wolpertinger ist erst frei, wenn wir alle frei sind.